Guten Morgen, es ist der erste Advent und auch ich habe ein Gedicht auswendig gelernt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Kerzlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Soll uns nicht passieren, aber wir zünden auch Lichter an und haben diese Predigtreihe ausgewählt für die dunkle Jahreszeit. Also das waren meine Erfahrungen von den letzten Jahren. Jetzt ist alles ganz anders, es scheint immer die Sonne, es ist immer so freundlich. Aber trotzdem brauchen wir das Licht, das uns Gott bringt. Und deswegen haben wir diese Predigtreihe über das Licht gemacht. Da haben wir schon zwei Leuchtraketen abgeschossen. Wir haben gehört, Gott ist Licht. Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. Er ist strahlend hell und gut und rein und warm und heilig. Gott ist Licht. Und so ist auch sein Wort. Gottes Wort ist Licht. Es kann uns Gott zeigen und Gottes Licht zu uns bringen. Aber wie wird es dann in uns drinnen Licht? Mein Freund von mir war aus Amerika und ist nach Europa gekommen und hat dort Jesus kennengelernt. Und wie er wieder zu Hause in Amerika war, hat er mal einen Vortrag gemacht für seine Freunde und Bekannte. Und er hat es genannt, meine Reise in den Osten, wie ich Erleuchtung fand. Und damit hat er natürlich gemeint, von Amerika nach Österreich fahrt man nach Osten. Und er hat die Erleuchtung gefunden, er hat Jesus gefunden. Wie ist es in seinem Herzen hell geworden? Wie passiert das? Und um das uns ein bisschen vor Augen zu halten, schauen wir heute nach Ephesus. Ephesus ist eine kleine Stadt in der heutigen Türkei. Damals war es eine griechische Stadt und da hat es eine kleine Gemeinde von Christen gegeben. Die haben es nicht leicht gehabt, die haben sich bedroht gefühlt, allein und schwach. Und die Dunkelheit um sie herum, die haben sie als so bedrückend und überwältigend empfunden. Die Mächte dieser Welt waren für sie zu stark. Vielleicht kennen wir das, vielleicht geht es uns auch so. Es gibt ja nicht nur diesen Nebel, unter dem wir manchmal leben, sondern es gibt auch Mächte in dieser Welt, die uns irgendwie unser Leben verfinstern. Vielleicht ist es dein Chef oder dein Lehrer, deine Lehrerin, vielleicht die Bank oder vielleicht leidest du irgendwie sonst an der Dunkelheit in der Welt, an der Bösartigkeit oder an deiner Hoffnungslosigkeit. Wie kommt jetzt das Licht, das Gott ist und das Gottes Wort ist, wie kommt es in unsere Welt. Wie kommt es in die Welt der Christen in Ephesus? Paulus schreibt ihnen einen Brief. Er schreibt ihnen den Epheserbrief, so nennt man den, weil er an sie gerichtet wurde. Und er macht eben diese zwei Dinge für sie. Er schreibt ihnen den Brief und er betet für sie. Der Grund, warum er für sie betet, ist, dass Gott in ihrem Leben wirkt. Dann hören wir, was er für sie betet. Er bittet um Erleuchtung. Und dann beschreibt er noch den Beweis für die Kraft Gottes. Und mein Wunsch heute ist es, dass wir nach dieser Predigt auch anfangen, so zu beten oder vielleicht sogar schon während dieser Predigt an so zu beten und dass wir mitwirken an der Gebetserhörung. Und jetzt schauen wir uns das an, was Paulus da schreibt. Ich fange mal an, im Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 15 zu lesen. Da schreibt er, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinem Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier sehen wir, was Paulus betet. Und zuerst beschreibt er den Grund, warum er für die Christen in Ephesus betet. Es fängt an mit dem Wort deshalb, und wenn man deshalb liest, dann fragt man immer weshalb, und wenn man ein darum liest, dann fragt man immer warum. Und es geht eben bei diesem deshalb und das, was Paulus davor geschrieben hat. Und unmittelbar davor, da lobt Paulus Gott, er feiert Gott. Denn Gott, der Vater, hat die Christen in Ephesus vor dem Urknall erwählt. Gott, der Sohn, hat sie errettet. Und Gott, der Heilige Geist, hat sie mit seiner Liebe erobert. Er hat sie erfüllt und versiegelt. Paulus weiß, Gott ist am Wirken in den Christen in Ephesus. Und dieses Wirken, das sieht man auch. Er schreibt ja, deshalb höre auch ich nicht auf, für euch zu beten, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Diese Christen in Ephesus, die haben an Jesus geglaubt und sie haben eine Liebe zu allen Heiligen gehabt. Das heißt, sie waren erkennbar gläubig. Sie waren sichtbare Christen. Sie haben Jesus vertraut als ihrem Herrn. Und sie zeigen dieselbe selbstlose Liebe, die auch Jesus vorlebt und vorgemacht hat, zu der Jesus sie befähigt. Und diese Liebe ist so wie ein Leuchtfeuer, dass die Leute in der Umgebung was davon hören. Sogar Paulus kriegt es mit, dort wo er gerade ist. Glaube und Liebe sind ein Geschenk Gottes. Das kannst du nicht selber produzieren. Diese selbstlose Liebe, die kannst du nicht aus dir selbst produzieren, hervorbringen. Das ist ein Geschenk Gottes. Das zeigt, dass Gott in diesen Christen am Wirken ist. Und das bringt Paulus zum Danken. Wenn du heute hier bist und du liebst Jesus, dann ist Gott in dir am Wirken. Und wir können alle so staunen und uns freuen über dich, wie Paulus sich freut über die Christen in Ephesus. Und wir können auch für dich beten. Ich finde es sehr interessant, wie das anfängt. Diese Christen in Ephesus, die haben doch alles, oder? Sie haben die Erwählung, sie sind errettet, sie sind erobert durch den Heiligen Geist. Sie haben Glaube an Jesus und sichtbare Liebe. Was brauchen die denn noch mehr? Jetzt bittet Paulus sogar um noch mehr für sie. Wie werden sie jetzt reagieren? Vielleicht denken sie sich, ich habe doch schon Glaube und Liebe. Lass mich doch jetzt in Ruhe. Mein Leben ist voll. Brauch nicht mehr. Ich habe genug, bete für jemand anderes. Vielleicht reagieren sie so, aber ich glaube nicht. Vielleicht reagieren sie eher, dass sie sich denken, ich bin so begeistert von diesem Jesus. Ich bin so dankbar für das Wirken des Vaters durch den Heiligen Geist in meinem Leben. Ich möchte immer mehr von ihm erkennen und ihn immer tiefer lieben und immer mehr verstehen. Ich soll immer heller werden in meinem Leben. Ich weiß, dass ich noch nicht am Ziel bin. Jesus soll mich immer weiter umgestalten. Vielleicht reagieren sie so. Das ist also der Grund, warum Paulus betet. Gott ist am Wirken in diesen Christen und er betet, dass sie mehr von ihm erkennen. Jetzt sehen wir diese Bitte, die große Bitte um Erleuchtung. Lies weiter ab Vers 17, da lesen wir, dass Paulus betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus bittet darum, dass sie Gott immer mehr erkennen. Gott erkennen und Gott begegnen, das hängt zusammen. Das ist so wie bei jeder Person. Jemanden erkennen, eine Person erkennen und dieser Person begegnen, das hängt zusammen. Mein Philosophieprofessor in Innsbruck hat immer gesagt, du kannst eine Person nur erkennen, wenn diese Person sich für dich öffnet wenn sie sich offenbart, wenn sie etwas preisgibt über sich für dich. Und dasselbe ist so bei Gott. Das hat auch mein Philosophieprofessor gesagt, über Gott kann man nur was wissen, wenn er selber was von sich preisgibt, wenn er was über sich sagt. Und dieser Professor war Baske, aus dem Baskenland, am Meer, hat er gewohnt, und er hat einmal diesen Vergleich gebracht. Mit Gott ist es so wie mit dem Meer, hat er gesagt. Je weiter du rausschwimmst, desto größer wird das Meer. Am Anfang denkst du dir, geht schon. Und je weiter du rausschwimmst, desto mehr erkennst du, wie groß das Meer eigentlich ist. Und so ist es auch mit Gott. Du kannst ihn immer besser kennenlernen. Es gibt immer mehr zu staunen. Das Beste für einen Menschen, was einem Menschen passieren kann, das Allerbeste, sind nicht die Weihnachtslieder und die Weihnachtskekseln. Das Beste für einen Menschen ist es, Gott zu begegnen und ihn immer besser kennenzulernen. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir Gott immer klarer wahrnehmen und erkennen, dass wir immer tiefer bewegt sind von ihm und ihn immer besser verstehen, dass wir immer mehr staunen über seine Heiligkeit und über seine Schönheit. Ich wünsche mir, dass wir Gott begegnen und dass diese Begegnung dazu führt, dass unser Herz alles Misstrauen und alle Angst loslässt und dass es heiß glühend wird mit einer hundertprozentigen Liebe für Jesus. Das ist Erkenntnis Gottes. Das wünscht sich Paulus für die Christen in Ephesus. Das wünschen wir uns füreinander. Aber das kann natürlich niemand erzwingen. Ja, niemand kann das Licht anknipsen. Niemand außer Gott selbst. Und wir brauchen das immer wieder, dass Gott das macht. Wir brauchen das auch am Anfang unserer Liebe zu Gott. Das beschreibt Paulus im 2. Korintherbrief, in Kapitel 4, Vers 6, schreibt er, zitiert er, ich glaube die einzige Stelle, wo das zitiert wird im Neuen Testament, er zitiert aus der Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, es werde Licht. Und er sagt, genau so war das bei euch, wo ihr auf einmal erkannt habt, wer Jesus ist. Da schreibt er ja, Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also er sagt, Gott sagt, es werde Licht in dem Leben eines Menschen und dann kannst du auf einmal diese strahlende Schönheit und Herrlichkeit und Reinheit und Heiligkeit Gottes erkennen im Angesicht von Jesus. So fängt diese Liebe zu Gott in unserem Leben an. Aber wir brauchen sie immer wieder und immer mehr. Und deswegen betet er da in Vers 17, er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gebe. Also er bittet, dass wir ihn, was wir Gott erkennen, ihm begegnen. Und eine Begegnung mit Gott ist immer eine Begegnung mit der Dreieinigkeit. Wir sehen hier in diesem Vers den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Denn der Geist der Weisheit und Offenbarung ist sicher der Heilige Geist. Es gibt nur einen Geist der Weisheit und Offenbarung. Wie wird es jetzt Licht? Der Heilige Geist hilft uns durch Jesus, den Vater, zu erkennen und zu begegnen. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit er uns Gott offenbart. Und dann sehen wir Gottes strahlende Herrlichkeit in Jesus. Wie passiert es? Vers 18, er erleuchte die Augen eures Herzens. Das heißt, er erleuchtet meine innerste Person. Das Herz ist nicht irgendwie so das, was wir darunter verstehen, mit Herzerl in die Augen oder Herzelein. Du musst nicht traurig sein. Das ist nicht das, was die Bibel meint mit Herz. Denn die haben damals das Wort Herz verwendet und haben damit das Innerste der Person gemeint. Da, wo dein Wille sitzt, deine Gefühle, deine Gedanken. Davon haben sie geredet. Und Paulus bittet, dass Gott dir hilft, ganz tief drinnen, ihn zu erkennen. Und er möchte, dass wir drei Wahrheiten erkennen. Das erste ist natürlich Vers 18, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was ist die Hoffnung seiner Berufung? Das Neue Testament ist natürlich voll von Aussagen darüber, wozu wir berufen sind, was unsere hohe Berufung ist als Menschen in dieser Welt, als Kinder Gottes. Und kurz gesagt bedeutet das, dass Gott jeden von uns zu einem völlig neuen Leben beruft mit Jesus, dass wir immer mehr so werden wie er, dass wir uns immer mehr von seiner Liebe prägen lassen, dass wir ihn immer mehr lieben und andere Menschen, dass wir Leid ertragen und dass wir das alles tun wegen unserer Hoffnung. Und was ist jetzt unsere Hoffnung? Vielleicht hast du dich vorhin auch kurz gewundert, wenn du neu bist in unserer Gemeinde, zum ersten Mal da bist zum Beispiel, und da kommt jemand raus und redet darüber, dass das Ende der Welt bevorsteht und wir sind in den letzten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und du denkst dir, die nehmen das alle recht cool auf da. Aber Christen haben das immer geglaubt, dass wir in den letzten Tagen leben. Und das feiern wir im Advent. Was heißt denn Advent? Wo sind unsere Lateiner? Ankunft. Und was für eine Ankunft? Präsens oder Vergangenheit? Advenire? Herankommen? Also es ist nicht die Vergangenheitsform, Adventus, der Gekommene, sondern es ist die Präsensform. Wir warten auf jemanden, der kommt. Wir warten darauf, dass der König zurückkehrt. Wir warten darauf, dass Jesus zurückkommt. Das feiern wir im Advent. Wir schauen voraus auf die Rückkehr des Königs. Das ist unsere große Hoffnung bei all diesen Schreckensmeldungen, die uns immer mehr erreichen werden. Ist das unsere Hoffnung? Der König wird zurückkehren. Und dann verwandelt er uns und wir werden ihm gleich sein und unsere höchste Erfüllung erfahren, wenn wir in das Angesicht des lebendigen Gottes sehen. Das ist die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Paulus bittet also nicht darum, dass unser Leben sinnvoll wird. Er weiß, dass unser Leben sinnvoll ist. Was unsere hohe Berufung ist und unsere Hoffnung. Das weiß er. Muss er nicht darum bitten, dass das so wird. Er bittet darum, dass wir das erkennen. Dann bittet er um das Nächste, nämlich, dass wir erkennen, was der herrliche Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist. Steht auch in Vers 18. Und wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, Gott wird dir astronomisch reiche Herrlichkeit geben. Paulus bittet nicht darum, dass unser Leben wertvoll wird. Er weiß, dass unser Leben wertvoll ist. Also wenn du Jesus vertraust und du sitzt heute da und kommst dir wertvoll, wertlos vor, das stimmt nicht. Dein Leben ist wertvoll. Paulus bittet nicht darum, dass unser Leben wertvoll wird. Er weiß, dass es so ist. Er bittet darum, dass wir es erkennen, wie unendlich wertvoll wir sind. Und das Dritte, was wir erkennen sollen, ist, wie groß seine Kraft ist. In Vers 19 sagt er, Gott erleuchte die Augen des Herzens, damit ihr wisst, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Gottes Kraft ist so überragend groß, dass Paulus ein Powerwort auf das andere da aufhäuft. Er spricht von Kraft und Energie und Stärke. Und alles das ist natürlich unendlich. Wir haben es mit einem unendlich starken Gott zu tun. Und diese Kraft setzt Gott für dich ein. Du sollst erkennen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Diese Kraft setzt Gott für dich ein. Kraft des Schöpfers für mich. Und da wissen wir jetzt auch, warum wir Nummer 1 und Nummer 2 erleben werden, weil Gottes Kraft so groß ist. Ist ganz sicher, Gott wird das alles schaffen, weil Gottes unermessliche Kraft an uns wirkt, wenn wir Jesus vertrauen. Paulus bittet also nicht, dass Gottes Kraft in deinem Leben wirksam wird. Er bittet, dass wir das erkennen. Wenn du ein normaler Mensch bist, dann sehnst du dich nach Bedeutung und Sicherheit und Sinn. Gott möchte dir das geben. Gott gibt dir das. Und er möchte dich immer mehr fähig machen, dass du das erkennst, wie er das tut. Er möchte dich immer mehr erleuchten, dass du klar siehst. Meine Sicht wird da trüb und es vernebelt sich alles, wenn ich mich nach anderen Dingen suche, die mir Sicherheit und Bedeutung und Sinn geben sollen. Aber meine Sicht wird hell, wenn Gott uns zeigt, wie er wirklich ist, wie die Wirklichkeit wirklich ist, wenn er uns begegnet. Und das passiert oft im Leid. Da haben wir auch am Donnerstag einen genialen Vortrag drüber gehabt. Es gibt sogar schon die Aufnahme auf der Homepage. Wenn er uns begegnet, auch manchmal passiert es im Leid, dann sehen wir, wie er wirklich ist. Sehnst du dich danach, Gott wirklich zu erkennen? Betest du dafür, dass Gott deine Augen erleuchtet? Du könntest jetzt auch für die Person neben dir beten. Kannst du aussuchen, ob links oder rechts. Man kann leicht zwei Dinge tun gleichzeitig. Für die Person neben dir beten und für mir zuhören. Oder so zu tun, als ob. Und du kannst für den neben dir beten, dass der das erkennt oder die das erkennt, wie groß Gottes Kraft ist, wie hoch seine Berufung ist, wie wertvoll das Erbe ist. Und damit wir das besser verstehen, wie groß seine Kraft ist, spricht Paulus jetzt über den Beweis für Gottes Kraft. Wie groß ist denn die Kraft? Vers 20. Diese Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrlichkeit und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wo sieht man Gottes Kraft? Paulus sagt, schau dir Jesus an. Schau auf Jesus, da siehst du, wie stark Gott ist. Gott hat Jesus tatsächlich auferweckt. Er hat ihn tatsächlich erhöht im Himmel und er hat ihn tatsächlich als Haupt der Gemeinde gegeben. Gottes Kraft ist so stark, Gottes Kraft hat Jesus auferweckt, Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Was ist das für eine Kraft, die nicht nur den Tod rückgängig machen kann, sondern einen Menschen zu völlig neuem Leben auferweckt, den Tod überwindet und ein Leben schafft, das unsterblich ist und unzerstörbar. So groß ist Gottes Kraft. Und das ist alles real. Da muss man nicht irgendwie mit aller Gewalt dran glauben. Dafür gibt es wirklich gute historische Belege. Dr. Jürgen Spies, der den Vortrag am Donnerstag gemacht hat, der hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Ich hoffe, wir haben ein paar hinten in der Bibliothek, aber wenn nicht, und wenn dich das interessiert, dann komm zu mir und ich leih dir eins, wo er als Historiker darüber spricht, warum wir dem vertrauen können, dass Gott tatsächlich Jesus auferweckt hat. Wie groß ist Gottes Kraft, wenn er das tun kann? Gott besiegt den Tod. Und wir sehen auch Gottes Kraft darin, dass er Jesus eingesetzt hat. Es geht ja da weiter nach der Auferstehung. Gott hat seine Kraft in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Jesus, der Sohn Gottes, sitzt seit Christi Himmelfahrt auf dem Thron des Universums. Gottes Kraft hat Jesus zur höchsten Autorität eingesetzt. Gottes Kraft hat alles, was es gibt, Jesus unterworfen. Vers 22, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das Universum kennt nur noch einen Herrn. Das ist Jesus. Wie groß muss Gottes Kraft sein, dass er das machen kann? Gott besiegt alles, auch alles Böse, alles, was dich bedrückt. Gottes Kraft ist stärker. Und Gottes Kraft hat dann Jesus diesen Jesus der Gemeinde als Haupt gegeben. So geht es weiter in Vers 22. Er hat ihn als Haupt der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also dieser Allherrscher, der ein Haupt ist über alles, der alles regiert, den hat Gott der Gemeinde gegeben als Haupt. Das heißt, das Universum und die Gemeinde haben denselben Herrscher, denselben Herrn. Und dieser Vers 23, der ist natürlich rätselhaft, da gibt es ganze Bibliotheken darüber, was das bedeutet, dass die Gemeinde sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Es gibt drei große Möglichkeiten, was das bedeuten kann. Jesus könnte die Fülle Gottes sein, oder die Gemeinde macht Jesus auf irgendeine Art komplett, oder Jesus erfüllt die Gemeinde. Alle die drei Möglichkeiten haben sehr prominente Fürsprecher gehabt in den letzten 2000 Jahren. Aber ich glaube eher, dass es das Letzte ist. Jesus erfüllt die ganze Gemeinde als ihr Haupt. Das heißt, durch Gottes Kraft erfüllt Jesus die Gemeinde und Jesus inspiriert die Gemeinde, wie das Haupt den Körper Richtung gibt und dafür sorgt, dass sich alles bewegt und so weiter. So inspiriert Jesus die Gemeinde mit Leben und Kraft und Richtung. Und das ist eine gewaltige Kraft, die Gott da hat. Gottes Kraft in uns durch Jesus, unseren Herrn. Und es stimmt, dass Gott immer noch wirkt und dass Jesus immer noch Kraft hat. Ich war ja viel unterwegs im November, jetzt bin ich wieder da und kann viel erzählen, was Jesus so tut. Ich habe zum Beispiel gehört, in Europa wächst zurzeit die Gemeinde am meisten unter dem Volk der Roma. Also überall auf der Welt wächst die Gemeinde, überall wollen Menschen jeden Tag neu Jesus nachfolgen und es ist auch in Europa so. Und am meisten Leute heute in Europa fangen an, Jesus nachzufolgen, die zum Volk der Roma gehören. Und da habe ich von einem Dorf gehört, wo die Polizei nicht mehr hinfahren muss. Früher hat die Polizei jede Nacht dorthin fahren müssen und jemanden retten, der mit dem Leben bedroht war. Jede Nacht. Jetzt müssen sie nicht mehr hinfahren. Wieso? Diese Menschen haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Seine Kraft wirkt in ihnen jetzt. Und ihr Leben wird ganz neu. Die Polizei muss nicht mehr hinfahren und die Leute retten. Ich habe eine Geschichte von einem jungen Mann gehört, der in so einer Gemeinde wie wir in Griechenland aufgewachsen ist. Und das ist eh normal in solchen Gemeinden, die jungen Leute, da gibt es manchmal solche, die laufen halt so mit, die wissen genau, was sie sagen müssen, damit man sie in Ruhe lässt. Aber ob sie das wirklich innerlich glauben oder so, ist nicht so ganz ausgemacht. Und bei diesem jungen Mann war es eben so, er hat eben genau gewusst, was er immer sagen muss und damit man ihn in Ruhe lässt, wusste, wie man funktioniert als braver Christ in einer freien Gemeinde. Und aber Jesus war nicht sein Herr. Und mit 15 hat Jesus bei ihm in seinem Herzen das Licht angeschaltet. Gott hat aus der Bibel so stark zu ihm gesprochen, dass er gemerkt hat, Jesus ist real, er lebt, er muss ihm nachfolgen, er muss mein Herr werden. Und dieser junge Mann war Kleptomane. Und von dem Tag an, wo er Jesus nachgefolgt hat, war er kein Kleptomane mehr. Jesus hat ihn von einem Tag auf den anderen so frei gemacht davon. Das macht Jesus nicht immer, nicht bei jedem, aber Jesus ist immer noch am Wirken. Seine Kraft ist da. Er wirkt in der Welt, er wirkt in uns, er wirkt in der Gemeinde. Gottes Kraft ist unendlich. Wenn du dir vorstellen willst, wie groß Gottes Kraft ist, dann schau auf Jesus. Versuch, Jesus besser zu verstehen. Versuch, was das bedeutet. Herauszufinden, was das bedeutet. Gott offenbart sich dann und dann wissen wir, es gibt einen, der alles Böse in unserem Leben, in uns, besiegen kann. Es gibt einen, vor dem muss alle Angst weichen. Alle Angst davor, dass die anderen lachen, dass ich nicht so wertvoll bin, dass das Leben sinnlos ist. Es gibt einen, der das alles besiegt. Gottes Kraft ist stärker als alles. Was bedeutet das für uns? Gott wirkt, Gott erleuchtet, Gott ist stark. Was bedeutet das für uns? Gott wirkt auch in unserem Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirkt er in dir. Und ich habe zwei Wünsche. Der erste Wunsch ist beten. Du kannst jetzt für die Person neben dir beten. Vielleicht ist es jemand, der da sitzt und denkt, mir reicht's, ich bin eh gläubig, ich habe so viel zu tun, lass mich doch in Ruhe, bete für jemand anderen. Dann bitte den Heiligen Geist, dass er diesen Menschen da nicht in Ruhe lässt. Bitte den Heiligen Geist, dass er die Person neben dir, dass er in diesem Menschen weiterwirkt, dass er immer mehr Hunger kriegt nach der Wahrheit, nach einer Begegnung mit Gott, dass er mehr Hunger nach Jesus kriegt, mehr Hunger nach der Bibel, mehr Hunger nach einer Begegnung mit Gott. Das ist mein erster Wunsch, dass wir füreinander das beten. Und mein zweiter Wunsch ist, dass wir an der Erfüllung von diesem Wunsch, von diesem Gebet für uns mitwirken. Was meine ich denn damit? Wie soll das gehen? Was soll das heißen? Schau dir nochmal unsere Bibelstelle an. Zuerst bittet Paulus den Herrn, dass er den Christen in Ephesus Erleuchtung gibt. Und dann schreibt er das alles hin. Das Beispiel schlechthin für Gottes Kraft. Es schaut irgendwie so aus, als sollten wir unser Hirn einschalten und uns mit Jesus beschäftigen. Das sollten wir versuchen, ihn immer besser kennenzulernen, ihn immer klarer zu erkennen. Du denkst dir, was? Ich habe mir gedacht, wir sollen einfach dafür beten, dass Gott uns erleuchtet. Dass Gott mir ein Kilo Erleuchtung schenkt. Morgen beim Aufstehen auf einmal, bumm, ist es da. Und jetzt auf einmal sagst du, ich soll mich anstrengen. Vielleicht sogar die Bibel mit einem Bleistift und einem Stück Papier lesen. Oder einen Kurs besuchen bei ITG. Nächstes Wochenende gibt es einen super Kurs über Religionsfreiheit und Christenverfolgung. Oder ein Buch lesen. Das klingt irgendwie anstrengend. Ich glaube, dass Gott unseren Verstand erleuchtet und uns begegnet, dass er uns Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis gibt, indem wir diese Sachen machen. Es ist nicht so, dass Gott entweder durch ein übernatürliches Eingreifen des Heiligen Geistes uns erleuchtet, oder dass wir halt alles selber machen sollen, oder dass wir ein Buch lesen sollen, oder dass wir die Bibel lesen sollen. Es ist nicht entweder oder, es sind keine Alternativen. Ich glaube, dass Gott, der Heilige Geist, durch sein Wort unser Herz erleuchtet, damit wir Jesus sehen. Eine letzte Frage habe ich noch. Gibt es wirklich mehr, immer mehr? Stimmt der Vergleich mit dem Meer, das immer größer wird, wenn du hinausschwimmst? Ich glaube, das ist so. Gib dir ein Beispiel, nur ein Beispiel dafür. Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen, dann werden wir ein immer größeres Bild bekommen von Gottes Heiligkeit. Und wenn wir ein immer größeres Bild bekommen von Gottes Heiligkeit, dann wird sein Licht immer klarer mich durchleuchten und die dunklen Stellen ausleuchten, die ich nicht so gerne herzeige. Und mir wird immer klarer, wie ich wirklich bin. Was überbrückt diese Diskrepanz? Was kann diesen heiligen Gott mit so einem unheiligen Menschen wie mir verbinden? Das ist natürlich das Kreuz. Und je mehr ich von Gottes Heiligkeit erkenne und von meiner eigenen Dunkelheit traurig überzeugt werde, desto größer wird das Kreuz. Ich glaube, es gibt immer mehr, was wir an Gott herausfinden können. Es gibt immer mehr, wo wir immer ein größeres Bild kriegen von Jesus und von dem, was er am Kreuz getan hat. Dass er diese Brücke überwindet zwischen einem absolut heiligen Gott. Gott ist Licht. Es ist gar keine Finsternis in ihm. Da passt sie leider nicht dazu. Je mehr ich dieses Licht sehe, desto deutlicher wird es, wie wenig ich dazu passe. Und wie sehr ich da Hilfe brauche. Das Kreuz wird immer größer. Jesus wird immer größer. Gott erleuchte die Augen eurer Herzen.